Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei einer weiteren Folge von Ach was, dem Podcast mit den Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth.
Und ich bin Hans-Werner Klein.
Javi, heute haben wir ein psychologisches Thema ausgesucht.
Fein.
Und ein sehr, sehr interessantes und in der Psychologie auch sehr prominentes. Und wenn es darum geht, dass man soziale Medien verstehen will, dann auch ein sehr wichtiges Thema. Dass der Begriff, der dazu gehört, das, worum es heute gehen wird, sind soziale Vergleichsprozesse.
Okay.
Klingt spannend. Du kennst es wahrscheinlich auch, oder? In jedem Studium der Sozialwissenschaften taucht es irgendwann auf, dass es soziale Vergleichsprozesse gibt.
Und in allen möglichen Glücksbüchern, wo dann steht, sich vergleichen macht unglücklich.
Ja, gut, dass du das sagst. Wir werden also in der heutigen Folge versuchen, das Geheimnis zu lüften oder der Frage auf den Grund zu gehen, ob soziales Vergleichen glücklich oder unglücklich macht und ob das Internet was damit zu tun hat.
Okay.
Wir hatten ja schon über Ansteckungsvorgänge gesprochen, also in der 12. Folge von unserem Podcast Emotionale Ansteckung 2.0. Da gab es eine Art von Ansteckung, dass sich also eine Stimmung, die eine Person hat, wie in einem Spiegel auf eine andere Person übertragen kann. Mhm. Eine gleichsinnige emotionale Ansteckung. Und wir haben festgestellt, das gibt es im Internet, das gibt es in sozialen Medien. Facebook hat es damals in dieser berühmten Facebook Emotion Study nachgewiesen. Und soziale Vergleichsprozesse führen auch zu emotionalen Konsequenzen. Dazu werde ich heute auch Belege liefern, die, ich würde sagen, eine zweite Facette der Wirkung von sozialen Medien beschreiben, die man sich hinzudenken muss. Zu dieser eindimensionalen, einfachen Ansteckung kommt das jetzt noch als, ich sag mal, Komplikationsfaktor dazu. Aber ich will anfangen, das Thema mit seinem Erfinder oder mit demjenigen, der den Begriff geprägt hat. Wie immer gehen wir davon aus, das haben die alten Griechen auch schon gewusst. Aber in der moderneren Wissenschaft, in der modernen Psychologie gibt es einen Namen, Leon Festinger, der ein Urgestein, einer der großen Namen in der Psychologie ist des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und der Leon Festinger hatte jüdische Wurzeln. Und war also ein Sohn russisch-jüdischer Einwanderer, hat 1940 einen Master gemacht, 42 einen Doktor und war Professor an der University of Minnesota. Generell vielleicht so eine Fußnote, das war damals so, dass zwischen den beiden Weltkriegen es zu so einer Art Brain Drain gekommen ist, dass also sehr, sehr viele prominente Psychologen aus Deutschland abgewandert sind, oder auch aus Österreich, Sigmund Freud ist ein Beispiel, also abgewandert sind in die USA, um dort dann eben unbehelligt von den Nazis weiter forschen und lehren zu können.
Mhm. Beziehungsweise Freud hat es ja dann bis London geschafft.
Bis London, richtig. Und ich denke, dass sich da die deutsche Psychologie erst nach dem Krieg, irgendwann lange, lange nach dem Zweiten Weltkrieg wieder erholt hat. Mhm. Und die Weltbedeutung war perdu. Seitdem war Psychologie auch eher eine US-amerikanische oder angelsächsische Angelegenheit für lange, lange Zeit. 1954 hat Leon Festinger ein Buchkapitel veröffentlicht, das heißt A Theory of Social Comparison Processes. Ich habe mal geschaut, man kann ja, wenn man auf Google Scholar, dieser Suchmaschine für akademische Artikel, sucht, ist zunächst mal bemerkenswert, dass man diese findet. Man kann es also wirklich im Original 1:1 runterladen und lesen. Und es hat 24.000 Zitationen.
Wir hatten das Thema schon mal, als es um die Google-Suche ging.
Genau.
Das ist eins der Kriterien, das war auch eine Fußnote, eins der Kriterien, um die Relevanz von Texten festzustellen.
Richtig. Und man muss schon eine Weile suchen, bis man irgendeine Quelle findet auf Google Scholar, die 24.000 Zitate hat. Also es hat einen großen Impact gehabt und hat ihn immer noch. Was hat er sich jetzt gedacht, der Herr Festinger? Ich versuche es mal zusammenzufassen. Das ist ganz interessant geschrieben, das Buch, das zerfällt in sehr viele Hypothesen, die er so entwickelt und jede dann einzeln erklärt. Das wäre vielleicht interessant, aber auch ermüdend und schwierig, die jetzt alle einzeln durchzugehen. Ich versuche mal, die wichtigsten kurz zu erläutern. Also zunächst mal sagt er, es gibt so eine Art Trieb. Auf Englisch heißt es dann Drive, interessanterweise, also einen angeborenen Trieb, sich mit anderen zu vergleichen. Dieser Trieb, sagt Festinger, bezieht sich ganz besonders auf Fähigkeiten und Eigenschaften, die unsichtbar sind. Also in meiner Körpergröße habe ich einen geringeren sozialen Vergleichstrieb oder vielleicht auch mein Körpergewicht, würde Festinger sagen, als bei Eigenschaften wie Intelligenz oder die Einstellung, meine politischen Einstellungen oder dergleichen. Also unsichtbare Dinge, so ist sein Argument, brauchen ganz besonders stark diese sozialen Vergleiche. Weil es keine objektive Welt gibt, in der wir sie sozusagen beobachten können. Weiter sagt er, dass wir uns in der Regel mit Menschen vergleichen, die mit uns ähnlich sind. Und wenn es in Gruppen zu Ungleichheit kommt, zum Beispiel in Bezug auf Fähigkeiten, wenn einer herausragt oder in Bezug auf Einstellungen, wenn einer abweicht, dann werden Aktionen in Gang gesetzt, diese Ungleichheit wieder zu beseitigen. Also es gibt sowas wie einen Konformitätsdruck, der dann notfalls auch zum Ausschluss von Mitgliedern führt und der dahinterliegende Prozess sind soziale Vergleiche. Die Personen in einer Gruppe beobachten sich sozusagen gegenseitig, vergleichen sich miteinander und auf dem Hintergrund dieser Vorgänge müssen die Menschen in Gruppen miteinander konform sein. Und je typischer man ist, desto stärker ist diese Tendenz. Mit dem sozialen Vergleich hat er jetzt noch ein paar spezielle Annahmen. Er sagt, dass es bei Fähigkeiten, ich nehme nochmal das Beispiel vom Sport, ja, also Sportlichkeit, ich bin jetzt Läufer, laufe mit einer bestimmten Zeit meinen Marathon, da kommt es zu Vergleichen nach oben, sagt er. Und bei Einstellungen weniger. Also ein Weitspringer vergleicht sich immer mit den Besseren. Wenn ich meine eigene politische Farbe bestimmen will, dann bin ich weniger stark darauf angewiesen, mich mit anderen zu vergleichen.
Da vergleichst du eher dann mit einem typischen Vertreter, ne? Damit also die Gruppe in sich homogener ist.
Ja.
Was ist der Grund dahinter?
Also er hat jetzt zu den Hypothesen immer noch mal so eine halbe Seite etwa Erklärungen, die ich schwer kurz zusammenfassen kann. Mache es mehr so, dass ich die Hypothesen einfach mal so stehen lasse. Also, er hat eine ganze Menge Hypothesen und 9 von denen sind in diesem Paper eben genau ausformuliert. Dann kommen später nochmal weitere. Okay. Und ein Beispiel dafür, also wenn man sich die Mühe macht, kann sich durchaus lohnen, dann sieht man, wie jemand sehr, sehr genau und elaboriert denkt und formuliert. Also wirklich ein beeindruckende wissenschaftliche Arbeit. Also Leon Festinger hatte jetzt diese Idee oder er hat sie als erster so publiziert und direkt formuliert, dass wir uns, wenn wir wissen wollen, wie wir sind, zur Beantwortung dieser Frage mit anderen vergleichen. Warum macht das Sinn? Zunächst mal ist es so, dass wir die Dimensionen, mit denen wir uns miteinander vergleichen, natürlich irgendwie eichen müssen. Das heißt, wenn ich wissen will, was ist groß und klein, dann muss ich genügend Menschen beobachten, um zu sehen, wer ist jetzt eher eine selten auftretende kleine Erscheinung, welche Körpergrößen tauchen so üblicherweise auf, sind also normal und wie oft kommt es vor, dass jemand mit dem Kopf an die Decke stößt. Und durch das Beobachten von vielen, vielen Menschen gewinnen wir dann irgendwann durch diese vielen Eindrücke eine Dimension, die einen bestimmten Mittelwert hat. Ich weiß also sofort, wenn ich jemanden sehe mit einer Größe von 1,20, dass das eine außergewöhnlich kleine Person ist. Und für das Entstehen dieser Urteilsdimensionen brauche ich den sozialen Vergleich. Wenn ich allein bin auf meiner Insel und da hineingeboren werde und ich kann mich nie vergleichen, dann weiß ich nicht, wie groß ich bin. Das ist irgendwie ein ganz klares, ganz einfaches Argument. Also ich kann meine eigenen Eigenschaften, es folgt daraus, ich kann meine eigenen Eigenschaften auch nur beurteilen, wenn ich diese Urteilsdimensionen anhand der Wahrnehmung von vielen anderen irgendwann mal geeicht habe. Soziale Vergleiche können auch Sinn machen, wenn ich negative Situationen bewältigen will. Also ich habe jetzt irgendwie gerade eben gehört, dass ich Krebs in einem bestimmten Stadium habe und dann kann ich mein eigenes Befinden verbessern, wenn ich mich mit Leuten vergleiche, denen es noch schlechter geht. So schlimm ist es dann nicht. Ja? Da wäre es unklug, sich mit denen zu vergleichen, denen es besser geht, weil dann müsste ich sagen, dann müsste ich mich selbst eigentlich abwerten. Und das, was ich jetzt gerade an dem Beispiel mit dieser Erkrankung mache, das ist ein für soziale Vergleiche ganz typische Unterscheidung. Also zunächst mal, ich brauche ähnliche Personen, die mit mir vergleichbar sind. Und dann kann ich mich, Festinger nennt es Upward and Downward, ich kann mich also nach oben vergleichen mit Menschen, die schöner, attraktiver, besser, schneller, was auch immer sind als ich. Oder ich kann mich downward vergleichen mit solchen, die in der Rangreihe einer solchen Dimension unter mir liegen. Das ist klar, downward, das haben wir eben schon gesagt, kann mich emotional stabilisieren. Nehmen wir nochmal den Leistungsbereich. Wenn ich sehe, ich bin in der Schule nicht gut, dann werde ich mich nicht mit dem Klassenprimus vergleichen, sondern ich werde gucken, gibt es jemanden, der noch schlechter ist. Das ist die Logik dahinter. Und mit dem werde ich dann versuchen, mich zu vergleichen, sodass ich also selber noch einen gewissen Status oder eine gewisse Selbstachtung behalten kann. Upward-Vergleiche hatte ich schon erwähnt, das macht Sinn im Sport. Das ist ein Anreiz, wenn ich also sehe, da ist jemand, der ist noch ein bisschen schneller als ich, dann versuche ich den jetzt mal zu überbieten und dann versuche ich den nächsten zu überbieten und besonders leistungsmotivierte Personen. Wir hatten sie schon mal, die Achiever.
In der Gamification gibt es die, ne?
Genau, in der Gamification-Folge hatten wir unsere Persönlichkeitstypen. Ein solcher Achiever, der wird sich immer nach oben vergleichen, um besser zu werden.
Hängt das davon ab? Denn wenn du sagst, wenn ich schlecht in der Schule bin und dann praktisch einen Download-Vergleich mache, dann fühle ich mich ein bisschen besser. Aber wenn ich jetzt weit springe, dann vergleiche ich mich mit dem Besseren. Ich könnte mich ja auch mit dem Schlechteren vergleichen. Dann fühle ich mich besser. Wäre zwar nicht besser, erreiche zwar nichts, aber naja, mir geht es halt besser dann.
Es hängt, glaube ich, in dem Zusammenhang davon ab, welche Funktion diese Vergleiche haben.
Okay.
Die sind ja, ich würde sagen, ein Werkzeug, mit dem wir uns selbst in die Welt einordnen. Und in diesen beiden gegensätzlichen Fällen haben diese Vergleiche eben eine gegensätzliche Funktion. Im einen Fall ist die Funktion, mir meinen Selbstwert noch zu retten, weil ich sehe, da ist noch jemand unter mir. Im anderen Fall ist die Funktion, meine Motivation zu wecken.
Ah, okay.
Also soziale Vergleiche sind schon etwas Komplexes. Man kann das nicht so eindimensional sehen. Wir werden das auch später bei der Studie, die ich dann noch berichte, auch merken, dass so Menschen, dass zum Beispiel Menschen auch unterschiedliche Tendenzen haben zum sozialen Vergleich.
Also das ist interessant. Upward ist besser werden und Downward ist dann besser fühlen.
Ja, ganz wichtig, wenn wir über die Wirkung von sozialen Vergleichen in sozialen Medien Gedanken machen, ich würde mal so sagen, dann ist wichtig, wie wichtig diese sozialen Vergleiche sind. Also man kann sagen, dass ich ohne diese sozialen Vergleiche kein Selbst haben kann. Ich brauche, um mich selbst in irgendeiner Weise bilden zu können, um mich selbst verstehen, um ein Bild von mir selbst haben zu können, um mich selbst zu kennen, brauche ich andere, mit denen ich mich vergleichen kann. Also diese sozialen Vergleiche konstituieren das Selbst. Die zahlen da sozusagen direkt drauf ein. Und wenn man sich beschreibt, dann beschreibt man sich nicht luftleer im Nichts, sondern man beschreibt sich immer dann auch bezogen auf andere Personen. Ich bin besonders ehrgeizig, das weiß ich nur, wenn ich mich mit meinem Ehrgeiz mit anderen messen kann. Ich bin humorvoll, weiß ich auch nur, wenn ich weiß, wie ein Durchschnittsmensch so mit seinem Humor ausgestattet ist und wenn ich das Gefühl habe, na, da bin ich aber noch ein bisschen lustiger, dann kann ich sagen, vielleicht ich bin humorvoll. Ohne das kann man sich nur sehr schwer vorstellen, dass man überhaupt eine Repräsentation der eigenen Person hinbekommt.
Geht ja in zwei Richtungen, dass die Vergleiche erstmal Gruppen konstituieren und zusammenhalten.
Also. Ja, also ich habe jetzt von der Wirkung von Vergleichen, auf, also sozusagen die Funktion von Vergleichen für den Einzelnen gesprochen. Und du hast aber recht, natürlich sind diese Vergleiche auch innerhalb von Gruppen, konstituieren auch das, was Gruppen ausmacht. Mhm. Wir sind eine bestimmte Gruppe, die sich unterscheidet von anderen. Und woher wissen wir, dass wir zueinander gehören, indem wir uns vergleichen untereinander und Ähnlichkeiten feststellen und sehen, dass die Gang auf der anderen Straße anders ist und vielleicht eine andere Hautfarbe hat. Und dann habe ich auch Prozesse, die ähnlich sind. Also diese sozialen Vergleichsprozesse sind wahrscheinlich eine mehrbändige Enzyklopädie wert. Wenn man eine einschlägige Suchmaschine nimmt und da soziale Vergleichsprozesse, Forschung oder irgendwie Social Comparison heißt es auf Englisch, eingibt, kriegt man sehr, sehr, sehr viele Treffer. Mhm. Und es geht unter anderem bei Herzerkrankungen darum, wer ist schwerer krank, wer ist weniger krank. Da wird also werden soziale Vergleichsprozesse untersucht. Bei Dankbarkeit, bei so ganz typischen sozialen Ritualen, bin ich jemandem was schuldig oder ist er mir was schuldig? Ich habe jetzt nochmal so ein paar Stichworte, die ich aus so einer kleinen Literaturübersicht gesehen habe. Also zum Beispiel Steuerhinterziehung, da geht es auch um soziale Vergleichsprozesse. Ist das gerecht oder ungerecht? Und was zahlen die anderen und was zahle ich? Und beim Editieren von Selfies, bei der Raucherentwöhnung, bei Risikoverhalten, bei Gruppenprozessen hatten wir schon, bei Krebstherapie, bei Depressionen. Also in den sehr, sehr vielen Stichworten, die man so rund um diese sozialpsychologischen Themen bilden kann, kann man sinnvolle Verknüpfungen mit sozialen Vergleichsprozessen herstellen. Wir wollen das jetzt machen anhand von 2 Studien im Web. Natürlich, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, dann ist es natürlich so, dass wir heute die Objekte, mit denen wir uns sozial vergleichen, gewissermaßen aus sozialen Medien beziehen. Ja? Junge Leute, die auf TikTok sich die Videos anschauen, bekommen dort ihre Norm, an der sie sehen, wie sieht man heute aus, was zieht man an, wie bewegt man sich, wie ist man frisiert, was bringt man eventuell auch für Weltanschauungen mit. Und das sind derart viele soziale Vergleiche. Das ist vielleicht auch etwas, das in der Form noch nicht so richtig erkannt und verstanden und untersucht ist, weil das sind so viele Objekte, wie man sie früher in der alten Welt eigentlich nicht hatte. Wenn ich eine Viertelstunde durch TikTok scrolle, dann habe ich 20, 30, 40, 60 Vergleiche, die ich mit mir machen kann. Während, glaube ich, in der Wirklichkeit, na gut, da musst du auf den Schulhof gehen, um so viele Objekte zu sehen.
Ja.
Also, ich glaube, dass soziale Vergleiche ausgesprochen mächtig sind, wenn es um die Wirkung von sozialen Medien geht. Und dass die Frage, ob sie uns zum Guten gereichen oder ob sie eher gefährlich sind, auch zu einem guten Teil darüber zu beantworten ist, wie diese sozialen Vergleichsprozesse funktionieren. Ich will jetzt mal ein Beispiel. Uns interessieren ja immer die wissenschaftlichen Nachweise. Ja, das Ganze ist jetzt, sagen wir mal, plausibel. Das ist gut, gesunder Menschenverstand. Natürlich, wenn ich wissen will, wie ich bin, muss ich mich vergleichen. Mhm. Aber als Wissenschaftler interessiert uns immer, wo kann ich es wirklich nachweisen? Und wie stark ist dann die Wirkung? Unter welchen Umständen tritt es auf? Bei welchen Personen tritt es auf? Und dazu jetzt 2 Studien. Die erste stammt von einem Autorenteam, Chrysler, Fung, Lopez, Gorman, also 4 Autoren. Das wurde veröffentlicht in einer Zeitschrift namens Body Image. Die Studie ist aus dem Jahr 2013, da wurde sie publiziert. Und sie hat einen Titel, der schon gleich ahnen lässt, in welche Richtung es geht. Heißt nämlich Suffering by Comparison, Twitter Users' Reactions to the Victoria's Secret Fashion Show. Suffering by Comparison, wie könnte man das übersetzen, HW?
Am Vergleich leiden.
Am Vergleich leiden, leiden am Vergleichen. Und wir ahnen natürlich mit dem Titel gleich, worum es geht. Ne? Also um die Frage, ob man sich vergleicht und was dann passiert. Die haben 977 Tweets eingesammelt, die alle in einem bestimmten Zeitraum gepostet wurden, einen kurzen Zeitraum, nämlich während einer Sendung von Victoria's Secret Fashion Show am 29.01.2011. Und das waren natürlich alles Kommentare zu dieser Show. Dann haben sie Urteiler darauf trainiert, diese Posts zu beurteilen. Und zwar auf den Inhalt und die wichtigsten Themen, die da sozusagen anklingen. Also sagt derjenige etwas über die Qualität dieser Show? Ist es vielleicht eine feministische Anmerkung? Geht es um Essen? Geht es um Gewicht? Geht es um die Kleidung? Das ist eine für Sozialwissenschaftler eigentlich ganz gewohnte Vorgehensweise. Ich habe sozusagen als Rohmaterial Sprache, die irgendwo entstanden ist, vielleicht in einem Interview. Und dann beginne ich, diese Sprache zu klassifizieren, auf Themen abzusuchen, die angesprochen werden, auf Stichwörter abzusuchen. Und die Urteiler in dieser Studie wurden auch darauf trainiert, darauf zu achten, ob in diesen Posts was von sozialem Vergleich angedeutet wurde. Also nochmal, da läuft diese Show. Ich beobachte, was passiert in Twitter. Und ich benutze jetzt in diesem Fall das soziale Medium als Messinstrument, um herauszubekommen, wie wirkt diese Fernsehshow. Also wenn wir jetzt ganz genau sind, dann geht es zwar um sozialen Vergleich und wir haben auch soziale Medien mit drin, aber die sozialen Medien sind diesmal gewissermaßen der Spiegel, den wir benutzen.
Das Befragungsinstrument.
Das Messinstrument, genau. So, und die Frage, die Sie jetzt natürlich, sagen wir mal die Gretchenfrage, ist jetzt natürlich, finden da Upward Comparisons oder Downward Comparisons statt in diesen Posts? Vielleicht, Harvey, was ich jetzt noch gar nicht erklärt habe, ich habe es einfach vorausgesetzt, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Victoria's Secret Fashion Show kennen. Kanntest du das? Man hat mal davon gehört, ne? Ja, man hat es gehört.
Unterwäsche, Models mit irgendwie Flügelchen.
Ja, also ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber das war damals, glaube ich, so, dass die Victoria's Secret ist, glaube ich, eine Marke, eine tatsächliche Unterwäschemarke oder Dessous-Marke. Und dann haben die gecastet, junge Frauen, die natürlich die entsprechenden Attribute hatten. Die mussten also entsprechend gut aussehen und schlank und mit der entsprechenden Figur, dass sie als Dessous-Model tauglich waren. Und die haben sie dann auf die Bühne geschickt und haben ihnen irgendwelche super Dessous angezogen, irgendwelche super Unterwäsche angezogen, super schicke Unterwäsche, erotische Unterwäsche auch. Und das haben jetzt die Leute gesehen. Und dann haben die Wissenschaftler untersucht, was spiegelt sich jetzt in den Social-Media-Äußerungen wider. Und sie haben Upward- und Downward-Comparisons natürlich gefunden. Es waren also insgesamt 79 Statements, die sie gefunden haben, die auf sozialen Vergleich abzielten. Und Harvey, was würden wir vermuten?
Sagen wir mal, die Models sind nicht so der Schnitt der Bevölkerung. Diejenigen, die das gucken, allerdings schon, also werden sie eher Richtung nach oben gucken und denken, wow, so schöne Flügelchen hätte ich auch mal gerne.
Genau. Und dementsprechend waren es 75 Upward und 4 Downward Comparisons. In der Logik muss man jetzt denken. Ja? Ich sehe da jetzt Objekte, die werden mir als Vergleichsobjekte präsentiert. Das sind junge Frauen, ich bin eine junge Frau. Und jetzt kann ich überlegen, was bedeutet das für mich? Und ich habe jetzt mal ein paar Beispiele von diesen Upward Comparison Statements, an denen man sehr schnell ablesen kann, was da tatsächlich dann vorging. Zum Beispiel hat eine gesagt oder geschrieben auf Twitter, The Victoria's Secret Fashion Show, an hour to feel bad about yourself. Andere Äußerung von einer anderen Zuschauerin, every girl is going to feel like shit after watching the Victoria's Secret Fashion Show. Man hat also nicht den Eindruck, dass diese jungen Frauen es nicht verstanden haben. Ja, die haben also sehr deutlich an sich gespürt, die Wirkung dieses Upward Comparisons, der ihnen da aufgedrängt wurde. So muss man sagen, es ist ein aufgedrängter Vergleich und der führt dann zu solchen Äußerungen. Oder Victoria's Secret Fashion Show, just there to remind you that yes, you are still fat. Die haben Humor, diese jungen Frauen. Also wir wissen jetzt nicht, wie sie aussehen, aber sie sind humorvoll. Eine hat noch gesagt, I don't know why I'm watching this Victoria's Secret Fashion Show. I can only fit the perfume. Also da schwingt so ein gewisser zynischer, da schwingt also auch so die zynische Erkenntnis mit, dass man da eigentlich verschaukelt wird. Das merken diese jungen Frauen durchaus. Man kann aber, glaube ich, davon ausgehen, dass die Wirkung, dass die durchaus existiert. Also da hatten wir jetzt ein Beispiel dafür. Das klingt alles irgendwie so ein bisschen unglücklich, wenn du mich fragst. Keine von denen ist danach irgendwie mit sich zufrieden. Sie ärgern sich natürlich darüber und verstehen das auch sehr gut, aber es ist die Frage, ob man sich dem entziehen kann. Die Autoren kommen zu der Schlussfolgerung, ich zitiere, Personen, die in hohem Maß idealisierte Bilder konsumieren, sind in Gefahr, eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und sogar Essstörungen zu entwickeln. Im Licht dieser Tatsache wäre für besonders verletzliche Personen zu empfehlen, Medien zu vermeiden, in denen es unweigerlich zu extremen Upward Comparisons kommen muss. Mhm. Eine von der Methode her sehr plausible, valide, gültige Idee. Und das Ergebnis ist auch sehr plausibel.
Der Gründer von Victoria's Secret, ein gewisser Roy Raymond, hat diese Marke entwickelt von einer einfachen Katalogmarke zu einer Online-Marke und hat sie dann verkauft für 1 Million US-Dollar an einen Investor, Lex Wax, ne? Mhm. Also 1984, musste dann mitbekommen, wie dieser Lex Wexner diese Marke groß gemacht hat und innerhalb kurzer Zeit eine Multimilliarden-Dollar-Marke rausgemacht hat, die er für einige Milliarden Dollar auch verkauft hat. Da ist er nicht mit zurechtgekommen mit diesem Vergleich, fühlte sich als Loser, als Verlierer und hat 1993 durch einen Sprung von der Golden Gate Bridge Suizid begangen.
Okay.
Also da war auch eine Art von Comparison also, drin.
Ja, genau. Hm. Das wäre jetzt meine altkluge Anmerkung gewesen. Das war ein sozialer Vergleich. Und da sieht man, deshalb finde ich das Beispiel super, weil man sieht, wie gefährlich das sein kann. Ja? Wenn man also irgendwie in den Strudel eines solchen Vergleichs gerät, der eigentlich, das ist nach meinem Verständnis, ist immer die Frage, sind solche Vergleiche valide? Nutzen sie, mich selbst gewissermaßen kennenzulernen und adäquat einzuschätzen, oder sind sie inadäquat? Das ist ein völlig inadäquater Vergleich gewesen. Klar, der konnte sich mit seiner Million, dem hat seine Million dann keinen Spaß mehr gemacht. Sehr schönes Beispiel, ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir heute unsere sozialen Vergleichsprozesse sehr, sehr weitgehend im Web ablaufen lassen. Ich würde auch uns ohne weiteres mit einschließen, Harvey. Ja, wir haben auch natürlich irgendwelche Communities. Wir sind auf Xing, wir sind auf LinkedIn. Da sehen wir Leute, die ähnliche Jobs haben wie wir. Und dann sieht man, was machen die, wie erfolgreich sind die, was haben die für Referenzen, was haben die für Connections. Und ich glaube, fast jede Peer Group, die es heute gibt, hat irgendwo ihr soziales Vergleichssystem im Web. Oder mindestens eines. Ja, man trifft natürlich immer noch Leute in der Wirklichkeit, aber wir wissen ja, auch das Web ist Wirklichkeit und da gibt es Hunderte und Aberhunderte von Millionen von sozialen Vergleichen.
Und wie viele Stunden verbringen manche, zum Beispiel auch Jugendliche, in Facebook, im Web, in Social Media? Also ich möchte mal sagen, wir hatten den Vergleich, glaube ich, schon genauso wie in der Schule. Ne?
Ja.
Also viel mehr als im normalen Treff mit Freunden.
Bevor ich jetzt die nächste Studie kurz zusammenfasse, mal den Trend wiedergeben. Der Trend ist, dass diese sozialen Vergleiche eher negative Auswirkungen haben.
Ja.
Und alles deutet darauf hin, dass das, was wir da im Netz sehen, als Wirklichkeit zur Bildung sozialer Vergleiche vielleicht nicht so wirklich gut geeignet ist. Beziehungsweise man muss unterscheiden zwischen Menschen, die verwundbar sind, für die deprimierende, nach unten ziehende Wirkung dieser Vergleiche und solche, die eher, sagen wir mal, robust sind. Darum geht es jetzt in der nächsten Studie, die dann einerseits zeigt, dass es das gibt, dass es also wirklich diese zerstörerische Wirkung dieser sozialen Vergleiche gibt und andererseits aber gleichzeitig verdeutlicht, es passiert nicht jedem. Diese Studie ist von einem Autorenteam, die heißen Erin Vogel, Jason Rose, Bradley Ogdi und Brittany Franz. Sind, soweit ich das hier alles sehen kann, US-Wissenschaftler, University of California in San Francisco, Ohio State, Toledo und Nationwide Children's Hospital. Die hat einen schönen Titel, der auch gleich so ein bisschen verrät, worum es jetzt dann gehen wird. Die heißt Who Compares and Despairs? The Effect of Social Comparison Orientation on Social Media Use and Its Outcomes. Ihre Hypothese war, dass es Personen gibt, die eine besondere Verwundbarkeit haben, insofern als sie besonders stark zu solchen sozialen Vergleichen neigen und dass diese aus der Literatur eben bekannte, dieser Effekt, Leute nutzen soziale Medien, danach geht es ihnen schlechter, vor allem bei diesen Menschen auftritt. Dass es also Menschen gibt, die sozusagen gewohnheitsmäßig sehr intensiv zum Vergleich neigen versus solche, die es eher vermeiden, sich zu vergleichen. Man würde das eine moderierende Variable nennen, dass dies also im Prinzip wie ein Schalter ist, der entscheidet, wie das Internet auf mich wirkt. Um das nachzuweisen, haben sie dann bei 145 Studierenden Fragebögen ausgeteilt und ausfüllen lassen. Und da ging es um drei Variablen. Es ging um die Intensität der Facebook-Nutzung, die wurde erfragt. Ganz einfach, how often do you use Facebook mit einer Skala von 1 bis 5. Dann haben sie das Involvement in Facebook erfragt. Mit dem Beispiel, you spend a lot of time thinking about Facebook or planning how to use it. Und als letztes hatten sie eine Skala, die heißt Iowa Netherlands Comparison Orientation Measure und ist darauf designed, wenn man so will, diese soziale Vergleichstendenz zu messen. Das ist etwas, wenn man sich länger mit Persönlichkeitspsychologie beschäftigt, dann ist einem das vertraut, kennt man das. Es gibt Leute, die haben Ideen für solche Persönlichkeitsmerkmale, dann entwickeln sie Messinstrumente dafür und die werden dann vererbt. Die werden dann in Folgestudien wieder benutzt. Und zwei Autoren namens Gibbons und Bank hatten 1999 diese Skala entwickelt und die wurde jetzt eingesetzt.
Das ist ja ganz sinnvoll, ne? Das ist ganz sinnvoll, ist wie einen Meterstab zu haben, den man weiterreicht. Dann kann man vergleichen zwischen den verschiedenen Studien, wie groß waren denn die Effekte zum Beispiel.
Genau, richtig. Also der eine Vorteil ist, ich spare dadurch Ressourcen. Ich muss mir das jetzt nicht selber ausdenken und das Ding neu untersuchen an der Eichstichprobe oder so. Und das andere ist, wenn jetzt mehrere Studien diese Skala benutzen, dann kann ich die miteinander vergleichen. Also sowas wird in dem Bereich Persönlichkeitspsychologie sehr oft gemacht. Gibt es ganz viele solcher Skalen. Insgesamt enthält die 11 Fragen, die dann zum Beispiel abfragen, auf Englisch, I never consider my situation in life relative to that of other people. Also da kann jemand sagen, dass er eher unabhängig ist von anderen. Oder I always pay a lot of attention to how I do things compared with how others do things. Das wäre der sozusagen soziale Vergleicher, der dann hier zustimmt. Und diese Skala haben Vogel und andere, ich kürze es jetzt mal ab, dann in ihrer Studie benutzt. Das Ergebnis dieser Studie, ganz kurz zusammengefasst, es ist tatsächlich so, dass diese drei Merkmale miteinander zusammenhängen, dass also diese Vielnutzer eine Tendenz haben, sich sozial zu vergleichen und dass sie auch besonders involviert sind. Und nehmen wir mal den ersten Zusammenhang, Harvey. Das ist eine Korrelation, über die wir da sprechen. Je mehr und häufiger jemand das Facebook nutzt, desto mehr neigt er zum sozialen Vergleich. Und da stellt sich uns dann immer sofort die Frage, wie ist da die Kausalität? Also was ist?
Genau. Ist es eine Kausalität, also ist es eine Abhängigkeit? Ist das eine der Grund für das andere oder nur ein zufälliges Auftreten halt?
Weil möglicherweise ist es nur dass es eigentlich nur eine Korrelation ist und dass Korrelationen teilweise ganz eigenartig sein können. Mein Lieblingsbeispiel ist die Korrelation zwischen, wenn man es Länder nimmt als Versuchsobjekte sozusagen, dann hat man umso mehr Nobelpreise, je mehr Schokolade gegessen wird. Und es gibt aber natürlich keinen kausalen Zusammenhang, zumindest müsste ich jetzt sehr, sehr konstruieren, um diesen Zusammenhang herstellen zu können.
Also ich sehe den eindeutig. Als Schokoladensüchtiger sehe ich das ganz eindeutig. Aber da gibt es eine interessante Webseite, da werden wir auch zu verlinken. Spurious Correlations heißt die. Da sind vollkommen verrückte Korrelationen zu finden, die zum Beispiel was mit Käse, mit Schauspielern und mit dem Ertrinken in Swimmingpools in Kalifornien zu tun haben.
Und ich glaube auch mit dem sich selbst im Bett erdrosseln. Oder da gibt es also ganz eigenartige Todesursachen.
Ja, die Korrelation ist dann auch je jünger die Miss America ist, desto eher kommen in diesem Jahr auch Menschen ums Leben durch Dampf oder heißes Wasser. Ja. Wie auch immer.
Das lohnt sich, ist so ein bisschen eine Reise nach Absurdistan, wo man also sieht, wie Daten dann eben ganz eigenartige Muster entstehen lassen, die im Grunde völlig bedeutungslos sind.
Genau.
Gut, also jetzt wissen wir aufgrund dieser ersten Fragebogenuntersuchung, dass der Verdacht stimmt. Also diejenigen, die sich intensiv sozial vergleichen, sind auch sehr intensive und sehr involvierte Facebook-Nutzer. Also intensive Social-Media-Nutzung und soziale Vergleiche, das geht zusammen. Deshalb ist auch das Thema unserer heutigen Folge absolut State of the Art sozusagen. Jetzt haben Sie aber noch ein Experiment gemacht. Und Experimente sind natürlich immer von dem, was Sie aufklären und von dem, was man wissenschaftlich gewinnen kann, präziser als diese Korrelation, von denen wir gerade gesprochen haben. Weil man dort die Bedingungen selber setzt. Und die drei Bedingungen, die Sie da untersucht haben, waren, dass Sie die Probanden einmal 5 Minuten damit beschäftigt haben, das Profil eines Bekannten in ihrem Freundeskreis zu betrachten. Also eine Person mit ähnlichem Alter, einer ähnlichen sozialen Lebenssituation. Die zweite experimentelle Bedingung war, dass die Person 5 Minuten damit verbringt, auf dem eigenen Profil sich zu bewegen. Und dann war die dritte Bedingung, die Kontrollbedingung, dass die Probanden einfach Produktbewertungen lesen. Insgesamt 275 Studenten haben da teilgenommen, wurden auf diese drei Bedingungen verteilt. Die Aufgabe war, im ersten Fall damit diese Person zu bewerten. Also man hat es gewissermaßen angestoßen, man hat einen sozialen Vergleich angestoßen. Ich habe da eine Vergleichsperson und jetzt soll ich bewerten, wie gut stellt die sich auf Facebook dar, wie ästhetisch sind die Bilder, wie wirkt die auf mich und so weiter. Das wurde also richtig induziert, kann man sagen. Und jetzt hat man im Anschluss an diese Bedingung dann die Selbstsicherheit und die Stimmung der Personen erfragt. Und jetzt kam heraus, dass es eine Tendenz gibt, nachdem man sich mit dem Profil der fremden Person beschäftigt hat, mit der man sich sozial vergleichen musste, dass sich die Personen dann selbst schlechter bewerten, dass sie weniger selbstbewusst sind, eine schlechtere Stimmung haben. Also genau dieser eigenartige Effekt auftritt. Aber vor allem dann, wenn die Person zugleich eine hohe Tendenz zu sozialem Vergleich hatte.
Okay.
Also bei Personen mit geringer sozialer Vergleichstendenz hat man diese, sag ich mal, Giftwirkung sozusagen nicht so beobachtet. Die Ergebnisse und Effekte sind durchaus kompliziert. Also man muss sich warm anziehen, wenn man den Artikel liest. Die dröseln das alles sehr genau auf. Aber die Trends in den Ergebnissen habe ich jetzt zusammengefasst. Ne? Einerseits, es gibt diese Giftwirkung. Die Leute bewerten sich schlechter, sie verlieren an Selbstbewusstsein, sie haben schlechtere Laune. Und das passiert vor allem bei Menschen, die dafür verwundbar sind. Könnte man sich jetzt nochmal fragen, was sind das für Menschen? Aber das war zumindest der in dieser Studie berichtete Effekt.
Ja.
So, Javi, lass uns vielleicht nochmal überlegen oder ich will vielleicht erstmal kurz selbst nachdenken, laut. Was bedeutet das eigentlich alles? Also ich glaube, wichtig ist, sich zu merken, dass einiges in der Wirkung von sozialen Medien auf Menschen darauf beruht, dass diese sozialen Vergleichsprozesse stattfinden.
Sowieso überall stattfinden, ne? Und soziale Medien eine Möglichkeit bieten, das zu tun.
Und zwar in einem Ausmaß, hatten wir vorhin schon mal kurz, in einem Ausmaß, das ungewöhnlich ist. Wenn man jetzt die physikalische Welt um uns herum und sozusagen als Vergleich heranzieht, dann sind da ungewöhnlich viele Vergleichsobjekte, die auch alle ähnlich sind zu mir. Ne? Und dann können wir feststellen, jetzt auf der Studie, die ich zuletzt berichtet hatte, dass es Personen gibt, die dadurch beeindruckt werden und solche, die dadurch weniger beeindruckt werden. Wenn die Leute beeindruckt werden durch diese sozialen Vergleiche, dann geht es ihnen meistens schlechter. Und kurioserweise nutzen genau diese Personen soziale Medien besonders intensiv, wo man sich also normalerweise sagen würde, Moment mal, wenn du danach schlechte Laune hast und deine Selbstsicherheit verlierst und dich auch nicht mehr so schön findest selbst, dann lass es doch einfach.
Gibt es auch in der Psychologie den Begriff des Vermeidungsverhaltens, oder? Wenn das mistig ist, dann mache ich das nicht mehr.
Ja.
Wenn ich mir die Finger verbrenne, packe ich nicht mehr auf die heiße Herdplatte.
Ja.
Wenn bestimmte Leute einen Mist finden, dann gehe ich da nicht mehr hin. In diese Kneipe gehe ich da nicht mehr hin.
Und interessanterweise ist es aber so, dass genau diese Menschen ganz besonders intensiv und auch mit einem hohen Involvement, mit einem hohen emotionalen Engagement weitermachen. Hm. Die Frage ist, warum? Das ist jetzt die 1-Million-Pfund-Frage.
Genau.
Und darüber will ich abschließend noch so ein kleines bisschen zusammen mit dir nachdenken, Harvey. Ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass das Prozesse sind, die nicht in meinem Bewusstsein ankommen. Ne? Also dieses Austauschen von, ne, also auch diese emotionale Ansteckung, und diese Vergleiche finden statt. Mehr oder weniger sind das automatisierte Prozesse, wo ich mir ganz schnell irgendwelche Urteile bilde. Und ich denke aber darüber nicht nach. Also es ist kein Prozess, der im Bewusstsein ankommt. Das wäre aber die Voraussetzung, dass ich etwas dagegen tun könnte.
Also mit Bewusstsein ankommen wäre, wenn ich es für mich übersetzen würde, ich bin schlechter Stimmung, nachdem ich im Facebook war. Und dann denke ich darüber nach, weshalb ist denn hier so schlecht gelaunt? Mache eine Analyse und stelle fest, aha, das passiert aus folgenden psychologischen Gründen. Ne? Dann wäre es im Bewusstsein angekommen.
Dann wäre es im Bewusstsein angekommen. Und dann wäre es auch nach meinem Verständnis wirklich merkwürdig, wenn du dann weitermachen würdest.
Stimmt, ja.
Man kann aber, denke ich, davon ausgehen, dass diese Prozesse eben nicht im Bewusstsein ankommen. Ich nutze das, ich bin von den dort zu sehenden Inhalten, von den Personen, dem, was sie tun, was sie erzählen, was sie da posten. Ich bin damit beschäftigt und die emotionale Wirkung läuft unter dem Radar in mich rein sozusagen. Ja. Diese einerseits die emotionale Ansteckung, aber auch die sozialen Vergleiche laufen unter dem Radar.
Ist das auch ein Punkt von Zugehörigkeit haben wollen? Also wenn ich im Dorf lebe, möchte ich natürlich mit der Herde leben, damit ich nicht ausgestoßen werde, genug zu essen habe und jemand das Feuer löscht, wenn mein Haus brennt. Ich möchte dazugehören. Ich möchte da nicht rausfallen. Und den Verlust der Zugehörigkeit ist was ganz, ganz schlimm ist, auch in Social Media. Es gibt ja den Begriff von Fear of Missing Out. Die schmeißen mich einfach raus oder ich bekomme nichts mehr mit.
Ist ein gutes Argument und man könnte das vielleicht so sagen, dass selbst wenn man das vielleicht weiß und einsieht, es trotzdem Kräfte gibt, die darauf hinwirken, diese Medien weiter zu nutzen. Eines davon, wie du gerade gesagt hast, eines davon ist, ich will halt dazugehören. Und dann nehme ich unter Umständen auch bewusst Dinge in Kauf, die ich, von denen mein Verstand mir sagt, dass sie vielleicht nicht so super gesund sind. Ich habe noch so eine persönliche Hypothese, die nicht so ganz naheliegend ist, von der ich aber glaube, dass sie irgendwie was damit zu tun hat.
Okay, erzähl.
Es gibt in der vergleichenden Verhaltensforschung einen Begriff, der heißt supernormale Attrappen. Eine supernormale Attrappe ist ein Auslösereiz für ein Verhalten, der so intensiv ist, dass der Organismus, das Tiere sind das, ne, man hat es bei Tieren untersucht, da das ja nicht anders kann, als zu reagieren.
Ach.
Beispiel, Beispiel findet man manchmal auch in Biologie-Lehrbüchern. Das gibt Möwen, die haben so einen kleinen roten Punkt auf dem Schnabel. Und der Deal zwischen den Eltern und den Küken dieser Möwen ist, die Küken müssen da drauf klicken mit ihrem Schnabel und dann wirkt der Elternvogel ihnen was zu essen aus. Und jetzt kann man diesen kleinen Küken einen riesigen roten Punkt hinhalten, einen gigantischen roten Punkt, und dann fangen die an, auf diesen Punkt zu klicken und übersehen ihre Eltern. Also das ist mit supernormal gemeint, Ja, ich habe einen Auslöserreiz, der ist ganz extrem und der reißt sozusagen das Verhalten an sich und die normalen, natürlichen Reize funktionieren dann nicht mehr. Mhm. Ein schönes Beispiel ist auch der Kuckuck. Wenn du einen Kuckuck hast, der setzt sich in das Nest und dessen Schnabel ist größer und röter als der von seinen Geschwistern. Der reißt den auf und dann fangen die Eltern an, diesen Kuckuck zu füttern. Also dieses Brutpflegeverhalten, das wird einfach dann so stark getriggert durch diesen riesigen Kuckuckschnabel und das riesige Vieh, das dann da am Ende sitzt, dass sie nicht anders können, als ihn zu füttern.
Also der den Schnabel größer, weiter aufreißt und deutlicher das Signal hat, jetzt habe ich aber einen riesen Hunger, wird dann gefüttert. Und die armen anderen eigenen Vogelkinder.
Die fliegen irgendwann aus dem Nest. Genau. Und dann noch ein schönes Beispiel. Bevor ich jetzt dann den Versuch mache, damit was anzufangen, argumentativ, das auch sehr schön ist, es gibt einen Strandvogel, ich glaube, der heißt Strandregenpfeifer oder so ähnlich, ich habe es jetzt nicht mehr recherchiert, können wir aber noch nachliefern. Der hat gesprenkelte Eier und die legt er in den Sand am Strand und setzt sich da drauf. Und wenn sie ihm aus dem Nest geraten, dann hat er so eine Instinktbewegung, dass er sie mit dem Schnabel dann wieder unter sich schiebt und sich draufsetzt. Der schubst sie sozusagen unter sein Gefieder. Und wenn du denen jetzt ein Riesenei neben sein Nest legst, dickes Ei von einem Ei mit Sprenkeln drauf, dann versucht er das zu bebrüten. Und vernachlässigt die eigenen, weil das ist einfach eine super normale Attrappe. Also daran kann man dann erkennen, was damit gemeint ist. Der schafft es gar nicht mal, sich da drauf zu setzen, aber der ist dann so fasziniert von diesem Riesenei, dass er die eigenen Eier vernachlässigt. Also, diese supernormalen Attrappen wirken stärker als der natürliche Reiz. Die sind sozusagen Absurditäten, die aber trotzdem eine sehr extreme Wirkung ausüben. Und wenn man das jetzt auf soziale Vergleiche überträgt, dann gibt es vielleicht auch bei uns Muster, die so ähnlich funktionieren. Also bei uns bestimmte Dinge triggern oder auch bestimmte Erwartungen aufbauen, die supernormal sind. Ich habe ein schönes Beispiel noch beim Menschen, das ist Barbie. Ja, wenn ich mir Barbie angucke, ich habe also kleine Mädchen, die sehen anhand von Barbie, was ist eine Frau? Und bekommen eine völlig absurde Konstellation von Atombusen mit mindestens um 20 Zentimeter verlängerten Beinen, also eine anatomisch unmögliche Idee davon, was eine attraktive Frau ist. Und sie werden mit diesem Muster sozusagen geprägt. Das ist aber supernormal. Das ist keine echte Frau. Das ist eine supernormale Attrappe. Was kann ich damit jetzt im Netz anfangen? Das ist natürlich, mir ist klar, das ist ein bisschen eine schräge Hypothese, aber ich finde sie eigentlich ganz interessant. Wenn ich mir jetzt so einen Influencer anschaue oder Influencerin mit der Idee, das könnten supernormale Attrappen sein, ja, dann können da zwei Wirkungen davon ausgehen. Das eine ist, sie triggern das Verhalten, sieh mich an, beschäftige dich mit mir, vielleicht stärker als normale, ganz normale Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und sie legen vielleicht auch eine Art Filter in meine Wahrnehmungs- und Urteilsfähigkeit, in dem Sinn, dass ich denke, so muss ich auch sein. Ja, also meine sozialen Vergleiche gehen dann plötzlich alle in die Hose, weil mit diesen gestylten, überattraktiven Personen sollte man sich eben einfach nicht vergleichen. Die sind nicht normal. Die sind supernormal. Und wir alle kennen das, dass wir, wenn wir Bilder von uns selbst posten, sehr genau darauf achten, dass das bitteschön auch so aussieht, wie wir wollen. Keiner will scheiße aussehen in sozialen Medien. Wir wollen alle gut aussehen. Und dann gibt es natürlich die ganzen Filter, die Auswahl von irgendwelchen Hintergründen, dann fotografiert man sich natürlich am liebsten im richtigen Licht, aus dem richtigen Winkel, wo man attraktiv aussieht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Community von Menschen das so macht, dann sind die dabei entstehenden Repräsentationen von Menschen auch nicht mehr normal, sondern die haben einen Bias, die haben einen Drall in Richtung auf eine überhöhte Attraktivität. Mein Verdacht ist, dass die Attraktivität sozialer Medien und vieles, was auch Menschen dort machen, wenn sie posten und Bilder von anderen liken und so weiter, auf solchen supernormalen Reizen.
Wollen wir da nochmal eine ganze Sendung machen? Denn mir fällt gerade ein, es gibt so einen Spruch, geh nie zum Coach, der nicht sein eigenes Bild auf der Webseite hat, sondern irgendwelche Stockfotos von schönen, netten, freundlichen Leuten, weil man davon ausgehen kann, dass dieser Coach nicht zufrieden ist mit sich selbst, mit seinem Bild und aus dem Grunde halt schönere, erfolgreich aussehendere Menschen auf diese Webseite draufstellt.
Man könnte auch sagen, weil er lügt. Ja, gehe nicht zu einem Lügenden. Ja, das ist ja sozusagen eine visuelle Lüge. Aber
ist eine visuelle Lüge.
Ja, genau. Das ist ein ganz interessanter Begriff, weil auch diese visuelle Lüge natürlich dann genau zu dieser Art von, sagen wir mal, Supernormalität führt. Ja? Und jeder, der sich mit Bildkonzepten im Web beschäftigt, weiß, was Stockfotos sind, also Agenturfotos, mit denen Webseiten gepflastert werden, auf denen man Menschen sieht, die ganz eigenartig makellos und attraktiv sind, auch alle bestens gelaunt oder je nachdem, wie man sie braucht, nachdenklich oder intellektuell ernst und alles in einer überhöhten, in einem überhöhten Ausdruck.
Shiny happy people, AIM, genau.
Ja, und irgendwie supernormale Attrappen. Alles Attrappen.
Supernormale Attrappen.
Und manche, also wenn man zum Beispiel in der Fashion-Industrie, was dazu gepostet wird von den Influencerinnen dort, dann bekommt man ganz eigenartig, sieht ganz eigenartig fremd und falsch aus. Das wäre jetzt der Schlussbogen meiner Erzählung über soziale Vergleiche. Wir hatten also Festinger mit der Idee, wir hatten gesagt, Menschen vergleichen sich, das ist wichtig. Sie neigen, es ist die Frage, vergleiche ich mich nach oben oder nach unten? Und dann diese Studien, von denen ich jetzt nur zwei beispielhaft rausgegriffen habe, von denen, es gibt noch viele, viele mehr, die zeigen, es ist keine gute Idee. Eigentlich ist es keine gute Idee, wenn man selbst nicht innerlich wirklich gefestigt ist. Ist keine gute Idee, sich stundenlang im Netz zu bewegen.
Ich kann es bestätigen, als du das Thema genannt hattest, habe ich auch ein bisschen nachgeguckt und es gibt ganz, ganz viele Studien und es gibt eine Reaktion, wir haben ja von Facebook gesprochen, ne? Und es gibt eine Reaktion von Facebook zu einer Studie, und zwar ist das eine Studie von 2017. Da wurde Facebook damit konfrontiert, dass die starke Nutzung von Facebook eventuell Mental Health Risks implizieren kann. Dass man also.
Ja, das ist ja genau das Zitat, das ich vorhin hatte. Ne? Die kommen genau zu der Schlussfolgerung.
Ja. Und die Reaktion von Facebook war ganz interessant. Die haben dann gesagt, ja, das kann durchaus sein, aber dem kann man entgegenwirken. Und zwar, indem man nicht so passiv ist, sondern aktiver in Facebook wird.
Ach ja.
Also, wenn ich aktiver in Facebook bin, dann fühle ich mich auch nicht so schlecht.
Ja, klick doch mehr auf Anzeigen vielleicht, poste mehr. Ne?
Und also, der clevere Guardian, Idee. Das ist ein Zitat aus dem Guardian von 2017, der britischen Zeitschrift, ist, dass das ein kleines bisschen missverstanden ist, was hier Zusammenhänge angeht. Also Wissenschaft muss da eingreifen. Was man untersucht hat, ist, natürlich sind diejenigen, die viel auf Facebook aktiv posten, also die Influencer, glücklicher mit dem, was sie da machen, als diejenigen, die konsumieren. Da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, den du genannt hast. Ja, die praktisch hingehen und auf diese Attrappen, den supernormalen Attrappen gehen. Da sind halt nicht die Aktiven, da sind nicht die Influencer. Die stellen selbst diese supernormalen Attrappen dar.
Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob das für einen Influencer nicht auf Dauer auch gefährlich sein kann. Sich selbst und das eigene Privatleben quasi wie einen Yellow Press-Inhalt zu verbreiten. Also ob da nicht auch Gefahren drin stecken, die vielleicht nicht so unmittelbar jetzt mit der eigenen Stimmung und der Lebenszufriedenheit zu tun haben. Aber ob das nicht irgendwann auch sozusagen zurückschießt, dieses Verhalten.
Stimmt.
Super Beispiel, Harvey. Also Facebook weiß Bescheid. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Na, Gott sei Dank. Und von diesen Studien, von diesen vielen Studien, können wir vielleicht auch noch mal die ein oder andere erzählen. Also grundsätzlich ist es so, wir picken natürlich jetzt bestimmte Dinge immer raus und fassen die zusammen, weil sie in unsere Erzählungen passen. Aber für mich sind diese Studien selbst auch eigentlich wert, erzählt zu werden. Ja, also mal schauen, vor allem auch, wenn es um Body Image geht und um Essstörungen, da tut sich für mich nochmal ein spezielles Feld auf. Wenn es um die Wirkung von sozialen Medien auf junge Leute geht, auf Jugendliche, auf Heranwachsende. Ne, also weil das sind ja auch dann bestimmte Lebensphasen, in denen ich besonders empfindlich bin vielleicht für diese sozialen Vergleiche. Ja. Ne, also ein gefestigter Mensch in der Mitte des Lebens, der schaut vielleicht einfach nicht so sehr auf andere. Aber junge Leute machen das vielleicht. Beziehungsweise, ich denke, es ist so. Man kann das vielleicht auch mal als Thema recherchieren und berichten. Aber ich bin eigentlich, inhaltlich habe ich jetzt nichts mehr anzumerken. Ich habe meinen Bogen geschafft mit meinem Vögelchen am Schluss. Das versucht unmögliche Eier zu bebrüten. Und habe aber den Eindruck, als diese Analogie mir aufgefallen ist, dass ich da irgendwas verstanden hatte.
Also gut, mir geht der Begriff auch nicht mehr aus dem Kopf und ich werde gucken, wo ich den überall finde und was ich da anwenden kann und kann dann entsprechend davon berichten, Thomas.
Ja, es ist nicht so ganz leicht im Netz den zu finden. Man findet dann sehr schnell die Tinbergen und also diese typischen vergleichenden Verhalten, die Ethologen nennt man die vergleichende Verhaltensforschung. Ja, aber ich hätte eigentlich jetzt meine Geschichte zu Ende erzählt und würde mich... HW, wenn du nichts mehr zu erzählen hast.
Also spannend, vielen Dank. Nichts
mehr anzumerken.
War wieder erhellend.
Sehr gerne. Ja. Dann würde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. An der gleichen Stelle.
Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ach was.